Das neue Altersvorsorge-Depot ist in aller Munde. Es handelt sich dabei um eine staatlich geförderte Altersvorsorge und in seiner Art und Weise oder in dieser Funktion ist es quasi das Nachfolgemodell, wenn man so sagen will, von der Riester-Rente, die ihr mit Sicherheit alle kennt. Im Gegensatz zur Riester-Rente hat es ein paar Feature, die es ein bisschen attraktiver machen, als die Riester-Rente jemals gewesen ist. Und insofern Grund genug für uns, das Thema an dieser Stelle mal etwas genauer zu beleuchten. Mein Name ist Christoph Koos. Dieses Format heißt Kurs und Kompass. Und normalerweise hören wir uns an dieser Stelle an jedem ersten Donnerstag im Monat. Diesmal ist das ein bisschen anders. Diesmal war eine Spezialausgabe. Aber das Thema ist so wichtig, dass es es auf jeden Fall wert. Zu jeder Episode von Kurs und Kompass lade ich mir tatsächlich auch mal einen Gast ein. Und diesmal ist mein lieber Kollege Nils Glocke bei mir. Nils, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Nils ist bei uns im Team Institutionelle und Asset Management tätig und begleitet das neue Altersvorsorge-Depot inhaltlich. Insofern ein guter Gesprächspartner an dieser Stelle. Ja, Nils, ich habe schon vorab gesagt, wir haben heute einen richtig langen Fragenkatalog, weil es eben auch ganz, ganz viel zu diesem neuen Altersvorsorgeprodukt, das ja dann zum 01.01.2027 erscheinen soll, zu erzählen gibt. Insofern wollen wir nicht viel Zeit verlieren. Vielleicht magst du am Anfang mal kurz sagen, für alle die, die sich jetzt noch nicht so sehr mit dem Thema beschäftigt haben, worum geht es eigentlich beim neuen Altersvorsorgedepot? Was sind die Features? Was sollte man wissen dazu?
Sehr gerne. Es handelt sich um ein aus meiner Sicht wahnsinnig spannendes Produkt, muss man ganz ehrlich sagen, in der Idee, dass man die Altersvorsorge auf vollkommen neue Beine stellt. Wir kommen ja aus einer Welt, wo die Altersvorsorge sehr stark über den Gesetzgeber geregelt war. Wir sehr vorsichtige Herangehensweise hatten. Und wenn denn dann irgendetwas privat gemacht worden ist, dann war das sehr häufig mit Garantien unterlegt. Garantie an der Stelle bedeutet immer, dass ich eine gewisse Risikoreduktion natürlich drin habe, aber natürlich auch das Potenzial, was eigentlich in der Altersvorsorge steckt, für mich nach vorne komplett runtergeregelt ist und man immer mit angezogener Handbremse unterwegs ist. Das heißt, wir sind jetzt in der Situation, dass wir das erste Mal tatsächlich in Deutschland eine Altersvorsorgestruktur im Angebot haben, die sowohl für die jüngere wie auch für die ältere Generation wahnsinnig spannend ist und es tatsächlich auch ermöglicht, privat einen vernünftigen Baustein dort aufzubauen.
Mhm. Du sagst es das schon so im Vergleich zum Vorgänger, also der Riester-Rente. Ist das jetzt insofern von der Ertragsseite interessanter, weil es kapitalmarktbasiert ist? Sprich, ich habe die Chance, zumindest höhere Erträge zu erzielen, habe dadurch auch, aber weniger Garantie. Also da ist nicht jeder Euro garantiert, dass der auch erhalten bleibt. Ist das aus Sicht, gerade wenn es um das Thema Altersvorsorge geht, nicht auch ein Nachteil?
Nein, das ist aus Altersvorsorge-Sicht sogar ein riesiger Vorteil, muss man ganz klar sagen. Denn in der Altersvorsorge habe ich einen sehr langfristigen Horizont. Und langfristig bedeutet immer, dass man auch Schwankungen, die an Märkten auftreten, im Laufe der Zeit wieder ausgleicht. Das heißt, je länger mein Anlagehorizont ist, umso eher kann ich Risiken auch vertragen und über die Zeit ausgleichen. Wenn man jetzt auf der anderen Seite sieht, das, was wir bisher gehabt haben, Garantien sind eine schöne Sache, haben allerdings natürlich den Vorteil oder den Nachteil, dass es sie nicht kostenlos gibt. Das heißt, immer an der Stelle, sobald ich eine Garantie habe in einem Produkt, muss ich die bezahlen. Und dieses Bezahlen sorgt dafür, dass ich natürlich viel weniger Geld zur Verfügung habe, um Rendite zu erwirtschaften, um Vermögen nach vorne hin aufzubauen, mit dem ich dann im Alter tatsächlich es mir auch gut gehen lassen kann.
Wenn du bezahlen sagst, dann meinst du, dass die Absicherung, also der Anbieter des Produktes, sichert sich natürlich auch ab dagegen, dass es zu Kursverlusten kommen kann. Und diese Absicherung gibt es natürlich nicht für umsonst. Und das ist das, was der Kunde dann in dem Fall auch zahlen muss.
Genau so ist es. Das sind keine explizit ausgewiesenen Kosten. Das muss man an der Stelle vielleicht sich nochmal in Erinnerung rufen. Also es sind nicht typische Produktkosten, sondern es sind Kosten, die durch die Konstruktion entstehen. Mhm. Wenn ich als Versicherer hingehe und garantiere, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt beispielsweise alle eingezahlten Beträge da sind, dann bedeutet das ja, dass ich im Endeffekt nur einen ganz geringen Teil dieser eingezahlten Beträge überhaupt zum Arbeiten, das heißt zum Kapital erwirtschaften bringen kann, weil ich ja sicherstellen muss als Versicherer, dass ich nicht selber ins Risiko gehe, sondern dass ich das entsprechend über Absicherungsstrukturen gehandelt kriege.
Gehen wir mal ein bisschen ins Detail. In was investiere ich denn eigentlich beim Altersvorsorgedepot?
Beim Altersvorsorgedepot kann man nach jetzigem Stand in Aktien, in Anleihen, in Fonds und in ETFs investieren. Das sind so die großen Blöcke, die tatsächlich auch am Markt interessant sind. Je nach Ausgestaltungsvariante wird es im Schwerpunkt auf Fonds oder ETFs hinauslaufen.
Mhm. Und dann ist das im Grunde genommen, um nochmal kurz das Thema Risiko zu streifen, so wie bei jeder Geldanlage an sich auch, man schaut, dass diese Bausteine des Altersvorsorgedepots möglichst gut diversifiziert sind, um das Risiko entsprechend gering zu halten. Also diversifiziert heißt breit gestreut, möglichst viele Regionen, möglichst viele Branchen.
Genau so ist es. Da kommt jetzt wieder die Expertise zum Tragen, wenn man dort sich am Kapitalmarkt bewegt. Ich kann mich dort passiv bewegen bei ETFs. Dann bilde ich den Markt nur nach, habe natürlich sämtliche Risiken, die daraus entstehen. Ich kann mich aber auch aktiv bewegen und dort eine gewisse Steuerung reinbringen. Das Ganze kann ich selbst machen. Oder aber, das wäre unsere Empfehlung, hinzugehen und zu sagen, man bespricht das in der Beratung, guckt, was passt denn tatsächlich zu einem, wie muss man sich aufstellen, so wie es in jedem anderen Wertpapierdepot auch ist. Wenn ich nicht der Experte bin, ist es immer ganz gut, wenn mich jemand an der Stelle an die Hand nimmt.
Ich weiß, ihr seid jetzt im Augenblick gerade noch dabei. Das tatsächliche Produkt soll ja am 01.01.2027 erstarten. Ihr seid noch ein bisschen dabei, das zu konstruieren. Kannst du trotzdem schon mal so einen kleinen Sneak Preview geben, zu sagen, wie wird das ungefähr aufgestellt sein, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein gewisses Bild haben, wie es bei der APO-Bank aussieht?
Also es gibt, denke ich, eine ganz spannende Variante. Das ist das sogenannte Standarddepot. Das ist mit einem Kostendeckel von 1% ausgestattet. Heißt, alles in allem, durch sämtliche Konstruktionsformen durchgeguckt, dürfen die Kosten nicht höher als 1% pro Jahr sein. Innerhalb dieser Struktur wird es zwei Bestandteile geben, zwei Bausteine. Das eine wird ein sehr defensiver Baustein sein, das andere wird ein sehr offensiver Baustein sein. Und an der Stelle stellt sich dann schon die erste Frage, wie kombiniere ich die beiden miteinander? Welches Risikoprofil möchte ich an der Stelle gerne haben? Wenn ich da eine Vorstellung davon habe, kann ich das mit Sicherheit selbst ganz gut zusammenstellen. Wenn nicht, hilft mir da mit Sicherheit ein Berater an der Stelle. Von der Art und Weise dessen, was ich dort kriege, werden wir als APO-Bank dort zwei Fonds einsetzen, einen defensiven Anleihefonds, den wir auch in der Vermögensverwaltung nutzen, den wir auch selbst betreuen, an der Stelle aktiv managen, um auch die Risiken im Griff zu haben. Und auf der anderen Seite einen aktiv gemanagten Aktienfonds, der über ETF-Konstruktionen den globalen Aktienmarkt abbildet. Das defensive Produkt muss per Gesetz in einer sehr, sehr defensiv ausgestatteten Variante unterwegs sein. Bei dem offensiven Produkt darf dort auch nicht Vollgas gefahren werden, sondern auch dort gibt es einen Risikodeckel nach oben hin, sodass selbst bei der offensiven Variante wir das Risiko eines globalen Aktienmarktes in der Breite eigentlich nicht übersteigen werden.
Hm. Ja, ist doch nochmal ein ganz guter Hinweis, weil ich glaube, die Frage haben viele, die in so ein Depot investieren. Wenn ich auf der einen Seite die Möglichkeit habe, zwar mehr Erträge zu erzielen, aber auch mehr Risiko eingehe, dann ist so gedanklich Risiko und ich mache Sorge für das Alter vor, geht ja oftmals vielleicht nicht so ganz zusammen. Insofern ist es nochmal gut, wie du es erläutert hast. Ganz praktisch gefragt, gibt es eine Mindestanlagesumme, was ich in dieses Depot einzahlen muss?
Eine Mindestanlage in dem Sinne gibt es nicht. Allerdings erhalte ich erst Förderung, wenn ich mindestens 10 Euro im Monat einzahle. 10 Euro im Monat heißt 120 Euro im Jahr. Ab dieser Grenze kommen wir in den ersten Bereich, in dem gefördert wird. Die Förderung ist gedeckelt nach oben hin. Das heißt, es ist für eine einzelne Person erst einmal für sich genommen eine Maximalförderung von 540 Euro möglich. Um die zu erhalten, muss ich über das Jahr verteilt in Summe 1.800 Euro einzahlen, sprich 150 Euro im Monat im Schnitt.
Wie lange muss ich denn grundsätzlich investiert bleiben, um diese Zuschüsse dann auch zu bekommen?
Die Zuschüsse werden von Jahr zu Jahr neu bewertet. Das heißt, es wird immer geguckt, was habe ich in dem Jahr eingezahlt und auf der Basis erhalte ich dann meine Zuschüsse. Wenn ich in irgendeinem Jahr aus irgendeinem Grund nicht einzahlen kann, nicht einzahlen möchte, dann lasse ich das einfach. Ich kann den Vertrag, wenn man so möchte, ruhen stellen und erhalte dann keine Zuschüsse, verliere aber an der Stelle auch nichts. Das bis dato eingezahlte Kapital arbeitet natürlich für mich am Kapitalmarkt weiter.
Okay, aber das ist ja schon recht flexibel. Kann ich auch bei der Zusammenstellung, die du vorher sagtest, also quasi Gewichtung zwischen der offensiven und der defensiven Komponente, kann ich da auch beliebig im Jahr wechseln oder sagen, ach, ich möchte doch vielleicht ein bisschen offensiver unterwegs sein oder eben auch genau das Gegenteil. Geht das oder bin ich, wenn ich mich einmal dafür entschieden habe, sozusagen festgelegt?
Nein. Das kannst du tatsächlich jederzeit wechseln, so wie es gerade zu deinen Lebensumständen passt. Das heißt, du kannst möglicherweise in der früheren Ansparphase, ich nenne es jetzt mal mit Vollgas, unterwegs sein und in einer späteren Ansparphase vielleicht schon ein bisschen Risiko rausnehmen, um dann auch nach hinten raus, wenn wir Richtung Auszahlphase gehen, dann eher die Sicherheit gewährleisten, dass das Kapital auch tatsächlich in der Höhe da ist, wie du dir das vorstellst. Im Standarddepot ist sowieso vorgesehen, dass es am Ende der Ansparphase einen automatischen Shift hin von offensiven Einzahlungsverhalten zum defensiven Einzahlungsverhalten gibt. Das heißt, selbst wenn du nicht dran denkst, das findet erst einmal automatisch statt. Du hast die Möglichkeit, das abzuwählen. Der ein oder andere wird das mit Sicherheit tun, denn das ist eine ganz interessante Option, es abzuwählen, weil das Altersvorsorgedepot an sich ja nur ein Baustein von vielen in der Altersvorsorge ist. Und insofern lässt es sich natürlich besser einsetzen, wenn es vom Risikoprofil her konstant gehalten wird.
Was muss ich denn jetzt tun? Also Gesetz den Fall, ich bin davon überzeugt, dass ich das Altersvorsorgedepot abschließen möchte sozusagen. Was muss ich konkret tun, um das zu können als Kunde?
Das ist tatsächlich gar nicht wahnsinnig kompliziert. Das Altersvorsorgedepot soll ohne große Hürden abschließbar sein. So sieht es der Gesetzgeber vor und das ist auch das, was wir entsprechend anbieten werden. Das heißt, wenn man als Kunde bei einer Bank schon bekannt ist, kann man hingehen, dort seinen Wunsch äußern, das Altersvorsorgedepot abzuschließen, wird dann nach ein paar Parametern noch gefragt, beispielsweise welches Risikoprofil möchte ich haben, was möchte ich für Zahlungen leisten und wie soll meine Auszahlphase vielleicht aussehen. Und dann bin ich eigentlich auch schon mehr oder weniger durch. Gehe ich zu einem neuen Anbieter, dann muss ich natürlich erstmal die altbekannten Prozesse wie Depoteröffnung oder Ähnliches durchlaufen.
Das Ganze startet ja am 01.01.2027, hatte ich vorhin ja gesagt. Das heißt also, vorher kann ich jetzt auch noch gar nichts machen. Oder kann ich jetzt schon zu meinem Berater hingehen und sagen, ich hätte das gerne am 01.01.2027?
Das zu sagen ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Dann halten wir entsprechend unsere Kunden auch auf dem Laufenden, sodass man immer aktualisiert Informationen dazu erhält. Tatsächlich abschließen kann man aber tatsächlich erst ab dem 01.01. Heißt, ab dann gilt das Einzahlregime, gilt die Möglichkeit, das Altersvorsorgedepot zu eröffnen und ab dann zählen auch die Einzahlungen, die ich leiste. Wichtig an der Stelle vielleicht nochmal im Hinterkopf zu behalten, erst am Jahresende wird geguckt, wie haben meine Einzahlungen ausgesehen und welche Förderung läuft damit auf. Das heißt, an der Stelle auch wichtig, ob ich am Januar abschließe, im Februar abschließe, im März abschließe, ist erstmal egal. Unterm Strich zählt, was ich bis zum Jahresende eingezahlt habe.
Das heißt aber, ich könnte mich jetzt quasi schon registrieren lassen dafür bei meiner Bank, bei meinem Berater, um dann auch sicherzugehen, dass ich am 01.01.2027 dabei bin.
Auf jeden Fall. Ich denke, das sollte man auch tun, einfach um auch, wenn es nochmal spannende Neuigkeiten gibt, auf dem aktuellsten Stand zu sein und im Zweifel auch die Chance zu haben, dass, wenn man das selbst aus dem Blick verloren hat, vielleicht durch den Berater nochmal angesprochen werden kann, dass eben auch tatsächlich das einem nicht durchgeht.
Wie geht es konkret bei der Apobank, das Registrieren?
Das ist ganz einfach. Die allereinfachste Variante ist, man spricht mit seinem Berater, dann ist es erledigt. Man kann sich aber auch direkt über die Homepage der ApoBank unter www.apobank.de/avd registrieren und wird dann entsprechend über alle aktuellen Informationen automatisch unterrichtet.
Du hattest es vorhin schon einmal kurz erwähnt, dass es ein Baustein für die private Altersvorsorge ist. Das heißt, meine ganzen bisherigen Bemühungen, was das Thema Altersvorsorge oder Kapitalanlage betrifft, sind damit nicht obsolet. Auch jetzt ganz konkret gefragt, ich habe jetzt meinetwegen schon einen Riester-Vertrag oder auch einen Rürup-Vertrag, den muss ich jetzt nicht kündigen sofort an der Stelle.
Nein, auf gar keinen Fall. Also was man an der Stelle machen sollte, ist, dass man sich seine Gesamtsituation einmal anguckt und es kann durchaus von Vorteil sein, die alten Riester- oder Rürup-Verträge zu behalten. Es wird aber auch eine sehr unbürokratische Möglichkeit geben, diese Altverträge auf das neue Altersvorsorgedepot zu überführen oder beides miteinander zu kombinieren. Also an der Stelle auch wieder, es hilft mit Sicherheit, wenn da jemand nochmal mit drüber guckt, der sich mit dem Thema auskennt. Ansonsten verschenkt man nachher alte Garantien, die man in Riester aufgebaut hat, wo es nicht nötig gewesen wäre und wo es im Zweifel zu teuer wird. Vorne raus muss man natürlich sagen, es hat schon seinen Grund, dass das Altersvorsorgedepot die alten Strukturen ablöst. Es ist einfach die modernere Variante. Es ist die Variante, die es viel stärker ermöglicht, Altersvorsorge auch privat aufzubauen.
Wirst du auch in das neue Altersvorsorgedepot investieren?
Ja, kann ich ganz klar so beantworten. Das ist so, das werde ich tun. Und die Förderung darf man sich, glaube ich, nicht entgehen lassen, gerade wenn man sowieso sich mit dem Thema Altersvorsorge selber beschäftigen muss.
Super. Nils, vielen Dank, dass du bei mir im Podcast warst und unseren Zuhörern und Zuhörern entsprechend Fragen beantwortet hast. Ich glaube, ihr habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine ganze Menge an der Stelle jetzt auch mitnehmen können. Ich entlasse dich aber nicht aus meinem Podcast, ohne die Frage zu beantworten, die ich jeden hier in diesem Podcast stelle, nämlich: Was war dein bestes Invest des vergangenen Monats?
Oha, eine ganz gefährliche Frage. Ich habe tatsächlich in Small Cap investiert, ist allerdings wie immer nur eine Beimischung. Und an der Stelle bestes Investment von der Performance-Seite, ja. Aber selbstverständlich unter Risikogesichtspunkten macht es nur einen sehr, sehr kleinen Teil meines Portfolios aus insofern.
Ja, aber das ist ja okay. Also man muss sich immer nur bewusst sein, dass es halt das entsprechende Risiko hat und dass man dieses Risiko auch bereit ist zu gehen und im Zweifelsfall halt eben dann das Geld, was dort investiert ist, auch zu riskieren. Und umso schöner, wenn es dann so ausgeht, wie es bei dir offensichtlich ausgegangen ist, dass was Schönes bei rumgekommen ist.
Wunderbar. Dankeschön für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gern. Nochmals vielen Dank, dass du da warst. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, man kann sagen, dass das Altersvorsorgedepot insgesamt eine sehr, sehr gute Geschichte ist. Sei es von der Konstruktion her deutlich attraktiver als das, was die Riester-Rente vielleicht vorher konnte. Von den Kosten gedeckelt. Wenn man es mit dem richtigen Anbieter macht, dann auch entsprechend vom Risiko gut diversifiziert. Insofern, lasst es mal sacken, die ganzen Informationen. Wir werden euch natürlich apobankseitig auch regelmäßig weiter mit Informationen zu dem Thema versorgen. Und ansonsten sprecht gerne euren Apobank-Berater an, der hilft euch gerne weiter. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.